Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag und mal erst gemeinsam tief hinein in die Kulturgeschichte. Das gute alte Herrscherporträt, es war neben den kirchlichen Motiven eigentlich so etwas wie die Geburt der Malerei. Kaiser, Könige, Fürsten, Päpste ließen sich Jahrhunderte vor der Erfindung der Fotografie auf Putz oder Holz oder Leinwand für die Nachwelt verewigen. Übrigens auch dann, wenn es sich noch um Kinder handelte. Irgendwann gab es auch Regeln. Wie durfte ein Herrscher blicken? Was hatte er an? Welche Insignien trug er? Nun haben uns heute drei Fotos erreicht von jemandem, der durchaus mal Herrscher werden könnte, und Fotos, die so ganz anders aussehen. George Alexander Lewis heißt der junge Mann, ist Urenkel der britischen Königin und steht in der Thronfolge immerhin auf einem aussichtsreichen Platz 3 hinter Opa Charles und Papa William. 6 Jahre alt ist der Knabe heute geworden, und aus diesem Anlass hat der Hof 3 neue Fotos veröffentlicht, über die ich mit Wolfgang Ulrich gesprochen habe. Er ist Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler, hat viel über die Ikonografie der Macht geschrieben. Ob ihn die 3 neuen Herrscherporträts von heute überrascht haben, das wollte ich zuerst wissen.
Nein, also erst einmal überrascht mich nicht so sehr, dass Kinder hier in zentraler Rolle gezeigt werden. Immerhin, das ist ja ein klassisches Thema, damit wird auch signalisiert, die Dynastie hat eine Fortsetzung, hat eine Zukunft, es gibt eben Thronfolger. Also das signalisiert so die Vitalität auch des Systems der Monarchie. Was aber vielleicht überraschender ist, dass hier jegliche Accessoires fehlen, die auf eine künftige Regentschaft hinweisen könnten. Also anders als jetzt eben über Jahrhunderte hinweg wird im Gegenteil versucht, diesen kleinen Thronfolger so zu zeigen wie einen ganz normalen Jungen. Der hat auch eine Zahnlücke und ein bisschen schiefe Zähne. Der liegt ja in einer Wiese und freut sich. Und auf 2 der Fotos hat er das Trikot der englischen Nationalmannschaft an.
Und das würden also, Sie nicht als Insignien deuten, dieses Trikot der Nationalmannschaft?
Ach, ich meine, das ist ein kleines Wappen drauf. Das haben doch viele Jungs in dem Alter. Und das kann man vielleicht deuten als Signal für Sportbegeisterung, als Signal auch das eigene Land zu mögen, aber ich würde es jetzt überhaupt nicht als eine Herrschaftsinsignie deuten. Im Gegenteil glaube ich, dass diese Fotos insgesamt eher deutlich machen wollen, die königliche Familie sieht sich jetzt hier eigentlich auch in großer Nähe zu ihrem Volk und möchte hier nicht ein Standesbewusstsein betonen. Ein anderes Element finde ich da auch noch sehr interessant in dem Zusammenhang. Es wird ja bei jedem dieser Fotos auf dem Instagram-Account darauf hingewiesen, dass sie von der Mutter, also von Kate, gemacht sind, also nicht von einem offiziellen Fotografen oder einem Künstler. Und das wäre wieder jetzt ein Unterschied zur klassischen Ikonografie, Herrschaftsikonografie. Da ging es ja gerade darum, dass der Herrscher auch von einem berühmten Künstler gemalt wird und das damit auch nochmal Nobilität schafft. Das findet hier nicht statt, sondern es findet eben das statt, was auf Millionen anderer Instagram-Accounts auch stattfindet. Ja, Eltern machen die Fotos. Das signalisiert natürlich in dem Fall zugleich den Betrachtern, dass sie jetzt hier teilhaben können am Familienleben, dass sowas Semi-Privates gezeigt wird, und das emotionalisiert sich ja viel mehr für diese Bilder, die jetzt die Mutter von ihrem Sohn macht, als das der Fall sein könnte, wenn es ein offizieller Fotograf wäre.
Also die Dynastie ist gesichert, haben Sie gesagt, Volksnähe wird demonstriert, das Ganze auf einem Instagram-Account, fotografiert von der Mutter. Warum müssen solche Bilder 2019 überhaupt entstehen? Hat die königliche Familie das nötig?
Ich denke schon, dass es nötig ist. Ich glaube auch schon, dass sie ja insgesamt eine Bildpolitik hat, die sehr geschickt ist. Also diese Bilder kommen nicht inflationär, kommen aber so, dass man auch wieder vielleicht darauf wartet, neugierig ist, wie hat sich das Kind verändert. Das geht bei Kindern ja auch schnell, und dann ist so ein Geburtstag ein schöner Anlass, da mal wieder ein paar Bilder zu posten. Und auf jeden Fall einfach so ein Zeichen zu senden, alles ist gut und gesund. Interessant finde ich, um vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt ins Spiel zu bringen, dass wir, glaube ich, hier in Deutschland deshalb halt erstmal auch ein bisschen verwundert reagieren auf solche Fotos, weil es bei uns ganz selbstverständlich ist, dass die Kinder von Politikern oder von anderen Prominenten eben nicht gezeigt werden, dass man ihre Persönlichkeit gerade damit schützt, dass man die Gesichter verpixelt oder sie nur zeigt von hinten oder mit einer üppigen Kopfbedeckung. Also dass hier schon, generell kann man das beobachten im angelsächsischen Bereich oder auch in USA, Kanada sagen, sehr viel freier umgegangen wird mit der Abbildung von Kindern als jetzt in Deutschland oder anderen mitteleuropäischen Ländern.
Und auf der anderen Seite wahrscheinlich, wenn Mama selbst die Fotos rausgibt, sie möglicherweise dann illegale Paparazzi-Fotos damit auch verhindert, oder?
Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, dass natürlich jetzt erstmal wieder die Neugier des Volkes gestillt ist. Wie sieht der kleine Prinz aus? Und wenn Paparazzi Fotos machen würden, würden sie weniger Geld bekommen, als wenn es diese Bilder nicht gäbe.
Der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich über die British Royals und ihre Bildpolitik. Manchmal beginnen die Dinge ganz klein, als Modelle aus Wachs oder Ton, kaum größer als eine Faust. Formgewordene Ideen sind das, mit denen der Plastiker und Zeichner Thomas Schütte häufig ein Werk beginnt. Wenn er diese Ideen dann tatsächlich umsetzt, wachsen sie manchmal fast ins Unermessliche und werden bis zu mehrere Meter groß. Das Kunsthaus Bregenz hat die Räume, solche Plastiken zu zeigen, und das tut es in diesem Sommer auch mit einer Werkschau des Dokumentarkünstlers und Biennale-Löwengewinners, die sich bis hinaus in den öffentlichen Raum der Stadt hinauszieht. Julian Ignatowitsch hat Thomas Schütte für uns in Bregenz gesehen.
Er hat sein eigenes Grab modelliert. Thomas Schütte, geboren am 16. November 1954, gestorben am 25. März 1996. So steht es auf einem blutroten Grabstein in Playmobil-Größe gleich am Treppenaufgang der Ausstellung.
Gemacht ist es in den 80er Jahren, also lange davor. Er wäre 42 gewesen, hat er gesagt. Menschen sterben in dem Alter.
Erklärt Museumsdirektor Thomas D. Trummer. Schon in jungen Jahren erregte der Zeichner, Bildhauer und Architekt Schütte Aufsehen.
Er hat noch studiert. Gleichzeitig war er einer, der ganz früh schon große internationale Ausstellungen hatte. Er war bei Westkunst und da war er schon als 25-Jähriger dabei.
Heute ist Schütte 64 Jahre alt, hat sein fiktives Todesdatum um gut 20 Jahre überlebt und befindet sich im Zenit seiner künstlerischen Lebendigkeit. Ein Mann großer Worte ist er aber auch nach fast einem halben Jahrhundert im Kunstbetrieb nicht.
Ich bin schon 7 Tage hier. Die Arbeit war einfach, pro Etage einen Tag. Nur dann pro Tag 8 Stunden reden, das ist zu viel für mich.
Sagt er über den Aufbau seiner Ausstellung in Bregenz, die er selbst konzipieren und kuratieren durfte. Im kubusförmigen Kunstbau, diesem schillernden Naturlichtkörper aus Glas und Beton, einem Meisterwerk der Architektur von Peter Zumthor, hatte er freie Hand. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort dafür, Museumsdirektor Trummer über die Vorbereitungen.
Einmal, als er kam, Monate davor, sitzt er in einem Restaurant und er lässt sich vom Kellner noch eine Serviette geben ganz und malt das Kunsthaus auf, so im Aufriss, ganz einfach, so wie Kinder das machen würden. Und schreibt er: Männer im Wind, Modelle, Frauen, Barbie. Das war's.
Wie eine Gruppenausstellung mehrerer Künstler mutet die Schütte-Schau nun an. Im Erdgeschoss Holzschnitte mit grober Struktur und einfacher Geometrie, die an den magischen Realismus und Architekturen von Giorgio de Chirico erinnern. Menschenleere, monumentale und mystische Orte, die im zweiten Stock bei den Modellen, wo auch das Grab steht, ihre Fortsetzung finden. Die bunten Ferienhäuser für Terroristen wirken wie eine fröhliche, psychedelische Spielart des Bauhaus. In Basement führen Holztreppen in unergründliche Tiefen unserer Psyche, kollektiver Ängste oder ganz realer Kellerabteile. Und Bunker, die wie eine Nase oder ein Auge aussehen, fragen nach der Beschaffenheit, nach der vermeintlichen Unerschütterlichkeit unserer Sinne, unseres Körpers. Sein Werk lässt viele Interpretationen zu.
Weil ich ohne theoretisches Gerüst oder Überbau arbeite und die Arbeit ist die Erholung, und das Feiern ist sehr erschöpfend.
Der Künstler selbst interpretiert sein Schaffen nicht. Es ist der Eklektizismus, der Schüttes Arbeitsweise kennzeichnet, so auch im ersten und dritten Stock bei den Skulpturen. Erst die geschundenen Frauen, amorphe, deformierte Körper auf Seziertischen aus Aluminium, Bronze oder Stahl, eine Tonne schwer, die Regeln klassischer Bildhauerkunst pervertierend. Dann die Männer im Wind, nach ganz ähnlichem Prinzip, riesige Antihelden, die verkrüppelt und verloren ins Nichts schauen. Immer wieder scheint der Einfluss der großen deutschen Nachkriegskünstler, Richter, Baselitz, Polke durch, meint auch Direktor Trummer.
Er ist richtig Schüler von Richter und der ist eine Referenzfigur. Diese Probleme mit der Farbe, mit der Farbtafel, mit dem Umgang der Identität, natürlich auch mit der deutschen Geschichte. Wie umgehen natürlich mit dem Erbe, mit der Verfemung, der Abstraktion, aber auch sozusagen mit der Ästhetik der Nazis. All das schimmert durch.
Letztlich bricht Schütte immerfort das Monumentale. Er deformiert und ironisiert das Herodenhafte und dekonstruiert damit jegliche Form von repräsentativer Machtarchitektur, die er vielmehr ins individuell-psychologische wendet. Wenn dann vor dem Kunstbau ein Mann sein amputiertes Gesicht in der Hand hält, ist es wohl genau das, ein verlorenes Wir, das erstmal sein Ich finden muss.
Thomas Schütte im Kunsthaus Bregenz, Julian Ignatowitsch berichtete. Mitte, Ende Juli in Deutschland. Ganz Theater- und Operndeutschland ist in die Sommerferien gegangen. Ganz Deutschland? Nein. Ein von unbeugsamen Kulturenthusiasten bevölkertes Opernhaus in München hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Die Bayerische Staatsoper nämlich, an der traditionell immer noch bis Ende Juli ein üppiger Premierenreigen stattfindet. Gestern gab es im Rahmen der Festspielwerkstatt der Münchner Opernfestspiele in der Reithalle eine Uraufführung, die sich mit dem Thema Todesstrafe auseinandersetzt. Das Requiem für einen Lebenden des Komponisten und Schlagzeugers Felix Leuschner. Jörn Florian Fuchs hat es gesehen, ist jetzt in München im Studio. Herr Fuchs, wir wären damit mitten im 21. Jahrhundert, richtig?
Ja, das sind wir und das Ganze bezieht sich auf einen tatsächlichen, ja, historischen oder auch sehr gegenwärtigen Fall, nämlich einen zum Tode Verurteilten in Texas. Das Leading Team dieses Musiktheaters ist da auch hingereist und hat da recherchiert und ist an der Geschichte auch dran. Er ist verurteilt worden, dieser ja tatsächliche Mörder auch, weil er einen Mitarbeiter eines Burgerladens umgebracht hat und zur gleichen Zeit wurde er Vater. Ja, und er sieht natürlich sein Kind nicht aufwachsen, sondern die sind immer getrennt durch eine Glasscheibe nur. Und das wird jetzt erzählt, aber überhaupt nicht plakativ. Und es geht auch gar nicht um die Tat und um eine psychologische Studie, sondern um diese Vergangenheit dieser Figur einerseits und andererseits um die immerwährende Gegenwart, diese radikal präsente Gegenwart im Gefängnis, in der Todeszelle.
Und über was für eine Musik sprechen wir?
Felix Leuschner, er ist Schlagzeuger und Komponist und hat sehr viel auch mit Elektronik bisher gearbeitet. Und diese Klangwelt für dieses Requiem ist sehr schroff, sehr wild. Es gibt auch Passagen, die geflüstert, verzerrt sind etwa. Und dies ist ein kleiner Klangeindruck.
Gestern Nacht hören Sie das Lied von Frank Green, 10 kleine Nigger. Gestern Nacht ein Raubüberfall auf eine Filiale von Whataburger an der...
Ja, da merkt man schon, das geht heftig zur Sache und heftig auf die Ohren und auch an die Nerven. Also die Musik ist im Grunde charakterisiert durch so Versatzstücke, durch Samples, auch durch Field Recordings, wie man das nennt. Das heißt, in Texas zum Beispiel im Gefängnis und in der Gegend dort aufgenommene Ton- und Soundstücke, die dann verarbeitet werden elektronisch und eben die Besonderheit noch diese Vokaltechniken, dieses Verschleifen von bestimmten Sätzen, von bestimmten Silben.
Wer war das? Wen haben wir da gerade gehört? Da war ja eine Stimme deutlich zu identifizieren.
Da haben wir Salome Kammer gehört. Das ist eine Doyenne der neuen Musik, die nach einiger Zeit endlich mal wieder in München zu erleben ist. Und es ist so, dass nicht die Figuren so genau, also die außerhalb des Häftlings so genau charakterisiert sind. Da gibt es die Schwester des Häftlings, da gibt es eben diesen Sohn, auch den Mitarbeiter des Burgerrestaurants, der getötet wurde. Das Ganze macht auf der einen Seite Salome Kammer und eine Kollegin, auf der anderen Seite die Mitglieder des Ensemble Interface. Das ist wirklich ein Expertenensemble für neueste Musik und für Elektronik. Das heißt, die spielen mit Masken etwa, mit Schnäbeln kommen sie auf die Bühne und umgeben diesen Häftling, der nicht eine gesungene Partie ist. Ben Daniel Jönk ist das. Er hat eine reine Sprechpartie, aber er spricht stöhnend und kämpft sich da sehr gut durch.
Dieses Thema Mörder, Todesstrafe droht, das könnte man fürchterlich pathetisch anlegen und mit viel Moral und erhobenem Zeigefinger. Wie ist es in München gemacht worden?
Manuel Schmidt hat das auf einer sehr eng begrenzten Bühne spielen lassen. Wir sind ringsherum und gucken auf ein Fass, so auf eine Art schwarzen Kubus. Darauf ist dieser Häftling buchstäblich eingesperrt. Imaginäre Mauern gibt es und wir haben diesen Psychotrip, den wir dort sehr, sehr intensiv unter die Haut gehend erleben. Das Ganze sind 80 Minuten, ist, finde ich, ein sehr ehrliches Stück, das sich sehr gut mit dieser Thematik auseinandersetzt, mit diesem Thema des, wie es mal heißt, gestorben werden. Das ist das Thema eigentlich. Reto Finger hat das Libretto geschrieben. Und was mich eben sehr freut, es ist kein plakatives Polittheater. Es kommt auch nicht Herr Trump vor oder all das, was man eigentlich erwarten würde heutzutage, sondern es ist, obwohl es an eine konkrete Geschichte angedockt wird, letztendlich doch so ziemlich überzeitlich zeitlos.
Jörn Florian Fuchs, vielen Dank über das Requiem für einen Lebenden. Einmal werden wir ihn Ende der Woche noch aus München hören und dann ist vielleicht auch an der Staatsoper endlich Sommerpause. Der Name Trump ist gerade schon gefallen. Seit ein paar Tagen poltert der amerikanische Präsident noch ein wenig heftiger als ohnehin schon und noch mal rassistischer als zuvor. 4 Kongressabgeordneten, die nicht wie er alte demokratische weiße Männer sind, sondern das genaue Gegenteil, die hat er aufgefordert, das Land zu verlassen. Und eine entfesselte Menge jubelte ihm dafür am Wochenende ebenso rassistisch zu. Jocelyn B. Smith ist Jazz- und Opernsängerin, in Queens geboren, lebt aber seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und engagiert sich hier wie dort für die Demokratie, für offene Gesellschaften und besonders für Kinder. Als 2008 die neue US-Botschaft neben dem Brandenburger Tor in Berlin eröffnet wurde, war sie es, die dort die amerikanische Nationalhymne gesungen hat. Nun habe ich Jocelyn Smith gefragt, auf welchen Boden Trumps rassistische Äußerungen heute in den USA fallen. Wie werden sie dort wahrgenommen?
Nach meinen 30, 35 Jahren hier in Deutschland, wenn man fährt ein bisschen durch die deutsche Geschichte, wir haben auch einen sehr ähnlichen Fall. Und das war in der Zeit mit Hitler. Hitler ist zum Power gekommen, weil er hat eine Versprechung für dieses Frustrierendes. In dieser Zeit, die Menschen, die waren frustriert, das arbeitslos, wenig Geld. Und er ist zur Macht gekommen, weil er hat dieses Frust, dieser Anger gefuttert.
Der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass Hitler sehr früh schon den Plan hatte, ein ganzes Volk, das Volk der Juden, zu ermorden, umzubringen.
Richtig. Ich bin auf einen anderen Teil, einen anderen Aspekt. Wenn einer kommt und spricht die Sprache, das futtert dieses Geist. Und das heißt, dass wir müssen eine ganz andere Art von Focus halten über dieses Land, was wir haben möchten, wo wir hin möchten. Das heißt, dass wir müssen uns gegenseitig erinnern, that's not the America we want. Wir werden das nicht gewinnen über Emotionen. Wir werden das nicht gewinnen über weitere Konfusion und dieses so meiner Meinung nach. Nein, der Sprache, das wir brauchen jetzt, ist einander gegenseitig stark zu halten und ständig zu erinnern, dass that's not the America that we want to have.
Wenn es nicht über die Emotionen funktioniert, wie kann es denn funktionieren? Über die Rationalität ja offenbar auch nicht mehr. Es gibt Verschwörungstheorien, es gibt Gewalt, die plötzlich wieder legitimes Mittel zur Durchsetzung von Zielen ist. Also die Vernunft, der Verstand haben doch im Moment auch nicht viel zu melden.
Da würde ich nicht zustimmen. Alles, was Sie sagen, das ist auch korrekt. Und das hat Ihr, how do you say, it has its place, was Sie sagen. Aber es ist sehr, sehr schnell, durch Emotionen die Rational zu vergessen. Und es ist genau dieses Balance, die Emotion, das feuert, like it fires up the Rational. Und das ist genau die Sprache, was wir brauchen jetzt. Bewegt durch dieses Emotion, aber einen klaren Geist. Und es ist auch genau der Weg, dass wir haben mehrmals gesehen mit Dr. Martin Luther King und Nelson Mandela und Gandhi. Und das ist genau der Vorbild, was wir vor unseren Augen halten muss jetzt im Moment.
Da gibt es eine riesige Halle, in der Mitte steht Donald Trump, sagt ein paar Worte und diese Halle schreit, send them out, schickt sie weg, diese vier Abgeordneten, die gehören nicht zu uns, die wollen wir hier nicht haben. Glauben Sie, dass man da mit einer Sprache, mit einer Balance aus Emotionen und Rationalität tatsächlich noch gegen ankommt oder ist da ein Kampf wieder verloren worden?
Da ist eine group-psychologische Wirkung. This is the sound that we're listening to. Als Künstlerin, wir wissen, wie das ist, einfach einen Raum zu energize. Du weißt, so mit den Gitarre-Solos und den brennenden Drum-Solos. Das ist einfach nur Tools, Werkzeuge for a very cheap effect. Wenn es ist nur über Emotionen, dieses cheap effect funktioniert.
Welchen Sound würden Sie als Sängerin, als Künstlerin dem denn entgegensetzen können?
Wir müssen den Weg finden, wieder zu unserem Verstand, unserem Rationalgeist. Wir haben eine Verantwortung und dass wir sollten wieder eine Sprache, wieder über unsere Kunst sprechen. Das bringt uns wieder zu der Vernunftheit, das wir brauchen jetzt im Moment. Wir müssen andere Musik hören, andere Kunst sehen. Und dann vielleicht können wir etwas zurückholen, was wir haben verloren als Menschen in die letzte Zeit.
Hofft die Sängerin Jocelyn B. Smith über den Kampf um Aufklärung in ihrer Heimat, den USA. Die Kulturmeldungen von heute von und mit Antje Allroggen und erneut mit Extremisten.
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, unterstützt Projekte gegen Extremismus mit rund 6,5 Millionen Euro. Der Schwerpunkt liege dabei auf Projekten, in denen junge Menschen ihre Medienkompetenz ausbauen können und auf Initiativen, die sich der kulturellen Integration widmen. Während Extremisten jeglicher Couleur ihre radikale Propaganda immer gezielter, gerade in der jüngeren Generation, verbreiten, müssen wir ihnen noch stärker als bisher die aufklärerische Kraft von Kultur und Medien entgegensetzen, so Grütters wörtlich. Dazu würden bundesweit Vermittler demokratischer Werte in Schulen und Vereinen auftreten, um über Gefahren von Propaganda aufzuklären. Der US-amerikanische Autor, Journalist und Comedian Paul Kressner ist tot. Er wurde am 9. April 1932 geboren und war als Siebenjähriger das jüngste Kind, das je in der Carnegie Hall auf seiner Geige spielte. Als Absolvent eines Journalismusstudiums schrieb er Artikel für den Independent, das Satiremagazin Mad und für das satirische Journalismusprojekt The Realist. In den 60er Jahren wurde er zu einer der führenden Figuren der Yippies, einer Variation der Hippie-Bewegung, und war Mitglied der Pranksters, kalifornische Künstler, die LSD befürworteten und mit einem bunt bemalten Bus durch Amerika fuhren, um für den Konsum bewusstseinserweiternder Drogen zu werben. Folgerichtig veröffentlichte Kressner drei Bücher über psychedelische Drogentrips und war die einzige Person, die für Texte im Playboy-Magazin einen Satirepreis gewann. Drei Kunsthändler sollen in ihren Auktionshäusern Kopien von Grafiken als Originale verkauft haben. Das gestanden sie selber heute zum Auftakt des Strafprozesses. Der hat heute vor dem Landgericht München I begonnen. Die Männer hätten falsche Angaben zu den Grafiken billigend in Kauf genommen. Ihnen wird Betrug in 190 Fällen vorgeworfen. Gekauft worden seien die Bilder von einem Mann aus Bielefeld. Dieser soll Kopien von Grafiken nachgedruckt und als vermeintliche Originale an Galerien und Auktionshäuser verkauft haben. Die Reproduktionen seien auf der Vorderseite mit Bleistift nummeriert immerhin und auf der Rückseite mit einem Sachverständigenzertifikat versehen worden. Lange Zeit war der Film Avatar der erfolgreichste Kinofilm weltweit. Jetzt hat ihn der Science-Fiction-Film Avengers eingeholt. Wie der Disney-Konzern am Sonntag mitteilte, spielte er nach vorläufigen Branchenzahlen bislang knapp 2,8 Milliarden Dollar ein. Das sind etwa 2,5 Milliarden Euro. Allerdings schickte man den Film zweimal ins Kino, einmal mit einer Verlängerung um Best-of-Szenen. Das wird im Netz schon heftig diskutiert, ob man sich damit den Rekord nicht irgendwie erschummelt hat. Und Inflation und die gestiegenen Preise für Kinotickets sind nicht mitberücksichtigt worden. Gute Rechner können nämlich nachweisen, wenn man diese Faktoren mitkalkuliert, dann würde nicht Avengers das reinmachen, sondern ein ganz anderer Film, nämlich der Klassiker Vom Winde verweht.
Und den habe ich wenigstens gesehen als einzigen der drei. Auch das war Kultur heute. Die Tankerkrise und die May-Nachfolge beschäftigen nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Mehr Kultur heute dann morgen ab 17.35 Uhr. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.